Danke, Jesus, dafür, dass du bist einfach fantastisch. Du bist einfach großartig. Du bist so überwältigend herzlich. Weißt jedes Herz zu berühren, weißt jedes Herz zu erfrischen, weißt auch das sehnsüchtige Herz herauszufordern, weißt großen Horizont an Hoffnung und Perspektive zu öffnen, einzuladen, mit dir unterwegs zu sein. Und das ist einfach so großartig, dass du genau das hier heute Morgen in diesen Augenblicken tust. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Frisch, fromm, fröhlich, frei, gell? Warum lachst du denn da so? Wer war letzte Woche hier? Okay, 3 Leute, 4, 5, okay. Gut. Wie ging's euch mit eurem Trainingsprogramm diese Woche? Da war doch was, ne? Irgendwie, was war das nochmal? Was hat er nochmal gepredigt? Ja? Übe dich nur Tag für Tag und du wirst sehen, was es für dich vermag. Ist kein Bibelvers, hat der Olle Goethe gesagt. Aber worum ging es denn? Es ging darum, stark zu werden. Es ging darum, dass ich etwas tun kann, dass ich durch tägliches Training, wir unterschätzen das manchmal, ja? Wir sehnen uns so nach diesen Hauruck-Erlebnissen. Jemand hat das mal genannt, die Fußballchristen. Nicht, weil die Fußballfans sind, sondern das sind so Christen, die brauchen immer einen Tritt. Und dann fliegen sie auch so weit, wie die Energie von diesem Tritt reicht. Und dann dotzen sie wieder auf dem Rasen auf und liegen wieder und warten auf den nächsten Tritt. Das sind die Fußballchristen. So kann man leben. Also du kommst auch in den Himmel, kein Problem, wirklich, ehrlich. Also Gott liebt dich, seine Gnade ist so groß, sein Erbarmen ist voll für dich da. Ja, du kommst in den Himmel, okay? Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Du musst nicht so leben und warten auf den nächsten Tritt, sondern du kannst auch selber was tun, dass du ins Fliegen kommst. Und das nennt sich Training, stark werden. Genau. Und das ist mein Thema heute Morgen. Nee, das ist nicht mein Thema. Das war mein Thema letzte Woche. Und falls dich das Thema interessiert, kannst du dir die Predigt im Internet runterladen und dir nochmal anhören. Okay? Das war's. Heute geht's... Wie eine Verkaufsveranstaltung. Heute geht's um Graceland, blühendes Land. Was kannst du tun, um dein Land, was Gott für dich gegeben hat, zum Blühen zu bringen. Und ich meine jetzt nicht beten, dass die Blumen wachsen und beten, dass der Regen kommt. Das darfst du auf jeden Fall tun, das solltest du auch tun. Aber es gibt ja auch Dinge, die du tun kannst. Und ich möchte mal behaupten, die nur du tun kannst und der liebe Gott wird es nicht für dich tun. Seid ihr dabei? Schade. Oh, weißt du noch nicht? Tja, okay, gut. Schauen wir mal. Also vielleicht hörst du einfach mal zu und dann gucken wir mal, ob es dir gefällt. Und wenn es dir gefällt, dann gründen wir einen Club. Und wenn nicht, dann gründest du einen anderen Club. Denk daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu aller Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, 6. Bis 8. Nein, ich werde jetzt keine Predigt übers Opfer halten. Aber ich glaube, dass hier ein ganz, ganz wichtiges Prinzip für unser geistliches Leben, für unser Leben mit Gott drinsteckt. Und ich glaube, wenn du dieses Prinzip wirklich verstehst, Ich meine, so wirklich, wirklich, wirklich verstehst, in der Tiefe deines Herzens, wird es dein Leben verändern. Wird es dein Leben und dein Land zum Blühen bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gut hinschauen, sehr aufmerksam das Herz öffnen, um das zu verstehen, um was es hier geht. Hier wird eine Erfahrung beschrieben. Er sagt, wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Okay, das verstehen wir. Und dann sagt er, jeder soll für sich selbst entscheiden. Also, das ist dieser Punkt. Es gibt einen Punkt in unserem Leben, wo ich Entscheidungen treffen muss. Entscheidungen, was will ich? Das ist was anderes, als einfach nur abzuwarten, was passiert. Es gibt sicherlich Dimensionen im Leben mit Gott, wo es so ist. Da kannst du nur abwarten, was kommt. Und und einfach voll Vertrauen auf Gott ausgerichtet bleiben und eben warten, ob was kommt und was kommt. Aber es gibt Bereiche in deinem Leben, da kommt es darauf an, was du entscheidest, was du willst. Ich nehme ja ganz gern dieses Bild von dem Garten. Jetzt überleg dir einfach nochmal, du willst einen Garten anlegen. Und wenn du so einen Garten anlegst, dann solltest du dir ja überlegen, was will ich in diesem Garten haben? Will ich Obstbäume drin haben? Wenn ja, was für Obstbäume? Soll es ein Apfelbaum sein, ein Pfirsichbaum, ein Kirschbaum oder was ganz anderes? Will ich Erdbeeren haben? Oder will ich eher mehr Gemüse haben? Also was will ich haben? Will ich Kartoffeln haben? Will ich Gemüse haben für den Winter? Braucht heute keiner mehr, wir gehen ja in den Supermarkt, aber nehmen wir mal an, es wäre so, okay? Du machst dir Gedanken. Du machst dir Gedanken, will ich Rasen haben? Wie viel Rasen will ich haben? Will ich eine Hütte drauf haben? So, du machst dir Gedanken. Und ich möchte dich einladen, darauf zu vertrauen, dass Gott nicht alles vorgeschrieben hat für dein Leben, sondern dass er dir Bereiche gegeben hat, wo du entscheiden darfst, welche Pflanzen du in deinem Leben wachsen haben willst. Ich glaube sogar, dass das Potenzial, was Gott wachsen lassen könnte in deinem Leben, ich übertreibe jetzt einfach mal, grenzenlos ist. Und dass es Gemeinschaft mit Gott braucht, wo du so in einem engeren Kontakt bist mit Gott, wo du so ein Stück weit sein Herz spürst und wo du einen Blick aufs Leben hast, was das Leben so braucht um dich herum, wo sind Nöte, wo denkst du, da möchte ich gern, dass in diesem Bereich des Lebens was passiert, dass da etwas wächst, dass etwas entsteht. Und du siehst Situationen und denkst, ja, das wäre cool, wenn es das und das gäbe, wenn es so ein Boys-Only-Event gäbe, ne? Das wäre doch cool. So, da kommt eine Idee. Die Idee, die kommt ja nicht einfach nur aus dir heraus, sondern die entsteht so in dieser Gemeinschaft mit Gott. Und ich glaube manchmal, dass wenn du so in dieser Gemeinschaft mit Gott bist, dass das tatsächlich so läuft, dass Gott uns manchmal so Dinge vor Augen führt. Ja? Guck mal die Situation an, guck mal die Situation an. Und dann hat er Spaß zu sehen, was so passiert in deinem Herzen. Und wenn er merkt, oh, da regt sich was in dem Herzen, da öffnet sich das Herz für diese Not oder für diese Aufgabe oder für dieses Thema, für diesen Apfelbaum oder für diesen Pfirsichbaum, und dann schenkt er mehr in diese Richtung. Dann wirkt er mehr, macht so ein bisschen das Licht an. Und dann fängt das wieder mehr an, in dir zu arbeiten und zu arbeiten. Und irgendwann erreicht es so einen Punkt, wo du sagst, boah, jetzt treffe ich eine Entscheidung. Wir machen Boys-Only-Event. Punkt. Ja, und vielleicht gewinnst du noch andere, die das auch spüren, die das auch mittragen, wo du sagst, ja, die sind mit dabei. So, aber irgendwo ist immer dieser Punkt, an irgendeiner Stelle ist immer dieser Punkt, wo ich persönlich eine Entscheidung treffe. Also, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und jetzt löst dich vielleicht mal von diesem Kontext hier. Es geht hier tatsächlich um Geld eigentlich in diesem Zusammenhang. Es geht hier genau genommen um eine Geldsammlung, die für die Gemeinde in Jerusalem organisiert wurde von dem Paulus. Der ist dann in verschiedenen Gemeinden dort herumgereist und hat dort Geld gesammelt für die Leute in Jerusalem, weil die Gemeinde in Jerusalem war verarmt. Die hatten große Not, finanzielle Not und so weiter. Und zur Unterstützung hat Paulus diese Spendenaktion, sag ich mal, für Jerusalem gestartet. Aber wenn wir uns einfach mal lösen von diesem unmittelbaren Kontext und einfach mal das Prinzip, was dahinter steckt, dann wirst du nämlich merken, es ist ein Prinzip, was für alles stimmt. Ein jeder soll entscheiden, für sich entscheiden, wie viel er geben möchte. Du gibst, wir haben es heute Morgen von der Judith Teger gehört, ja, hier investieren Leute ihre Zeit, ihre Kompetenzen, nicht nur ihre Finanzen, sondern viele Mitarbeiter sind während der Woche mehrmals hier, bereiten Dinge vor, bereiten sich zu Hause vor, geben hat ein ganz weites Spektrum, was du gibst. Du gibst deine Zeit, du gibst Aufmerksamkeit. Das ist was ganz Feines und was ganz Kostbares. Menschen Aufmerksamkeit schenken. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das etwas ist, was du Menschen schenken kannst? Einfach nur so Aufmerksamkeit. Wie viele Menschen haben kaum irgendjemanden, der ihnen mal zuhört? Der einfach nur mal lauscht, ohne zu kommentieren, ohne zu bewerten, ohne irgendwelche tollen Ratschläge zu geben, sondern einfach nur mal lauschen, Aufmerksamkeit schenken. Ja? So, was du geben kannst, Zeit mit Geschwistern, Zeit in der Connect-Gruppe, Zeit miteinander unterwegs zu sein und, Zeit, die Klos zu putzen hier in der Gemeinde, Zeit aufzuräumen. Das Spannende ist immer, wenn wir Veranstaltungen haben, wir sind alle immer voll begeistert dabei, wie toll das ist. Dann, wenn so dekoriert, gestern hatten wir hier Frühstück mit dem junge Erwachsenen besser gesagt, ja. Und das war wieder toll aufgebaut, super schön und toll dekoriert und war lecker Essen dabei und wir hatten unseren Spaß und hatten eine richtig gute Zeit gehabt. Und am Schluss standen wieder die zwei selben Leute, die dann immer da stehen und haben aufgeräumt. Dachte ich mir, aha, okay. Ja, das ist auch was von geben, dass ich meinen Horizont erweitere, zu geben, bis wirklich auch zum Schluss zu geben. Das ist alles geben. Dabei sein. Und zu verstehen, und jetzt ist der nächste Punkt, dass in dem Maß, wie du gibst, du Segen empfängst. Und das ist damit gemeint, wenn der Paulus diesen Satz sagt, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. So, wenn du unzufrieden bist in einem bestimmten Bereich deines Lebens oder vielleicht sogar generell mit deinem ganzen Leben, dann überleg mal, natürlich gibt es verschiedene Themen, über die man jetzt nachdenken könnte, aber schau dir mal dieses Thema an. Was säst du? Wie viel säst du? Säst in Beziehungen, säst Aufmerksamkeit, säst Hilfe, wo du Hand anlegst und sagst, okay, ich bin dabei. Wie sieht deine Balance aus mit Säen und Ernten? So, wenn die Ernte dich nicht zufrieden stellt, ist die erste Frage, wie sieht es aus mit meiner Saat? Und schon bist du bei dir und nicht bei den anderen, weißt du? Das ist so einfach, zu klagen über das, was nicht da ist und was die anderen nicht tun und so weiter. Sondern einfach bei dir zu sein und selbst in die Verantwortung zu kommen, zu sagen, hey, ich habe Möglichkeiten von Gott bekommen, zu säen. Ein jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er säen will. Und dann tue es wirklich mit einer Freiheit, heißt es hier, ohne Bedauern und ohne Widerstreben. Es gibt ja auch manchmal so Momente, ne? Da hast du dich vielleicht entschieden, okay, heute mache ich mal 100 Euro ins Opfer. Und dann, wenn es rum ist, denkst du, oh Mann, ob das vielleicht richtig war. Oh, eieieiei, jetzt fehlt mir das die Woche. Oh Gott, ach ja, Saat und Ernte, mal gucken, wann die Ernte kommt nächste Woche. Und dann kommt nichts. Und dann denkst du, oh, so ein Mist, scheint wohl doch nicht zu funktionieren. Jedenfalls nicht für mich. Verstehst du, so geht's manchmal, gell? Da ist so dieses Bedauern, dieses Zurückfallen in so alte Gefühle und Gedanken. Und dann stattdessen einfach darauf zu hören, dann tu es ohne Bedauern, ohne Widerstreben und sei frei da drin und setz dein Vertrauen in die Wahrheit und nicht schielen auf, hoffentlich funktioniert es auch irgendwie. Und wenn es nicht so funktioniert, wie ich denke, wie es funktionieren sollte, dann bin ich enttäuscht. Und jetzt kommt ein interessanter Gedanke, nämlich, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Art und Weise Gutes tun könnt. Hier wird jetzt plötzlich ein direkter Zusammenhang gestellt zur Erfahrung der Gnade Gottes. Er sagt, die Art und Weise, dieser Lebensstil, er spricht wirklich von einem Lebensstil. Er spricht nicht von einer Aktion, die ich mal tue. Ja, er spricht hier in dem Text, wenn du den ganzen Text lesen würdest, vom Bauer. Und dann sagt er, Gott gibt dem Bauern die Saat, damit er säen kann und so weiter. Und ein Bauer, also bloß wenn ich mal eine Handvoll Korn aufs Feld schmeiße, da bin ich auch kein Bauer. Da bin ich doch kein Landwirt. Dann habe ich mal ein Experiment gemacht. Ja? So, es geht hier um einen Lebensstil. Und das ist nochmal ein Zacken mehr. Das ist nochmal was ganz anderes. Ein Lebensstil. Es ist, ich tue das regelmäßig. Es ist mein Lebensstil. Und deswegen erlebe ich blühende Landschaften in meinem Leben. Ja? Und dieser Zusammenhang ist der hier, dass er sagt, dieser Lebensstil führt dazu, dass diese Gnade, diese Fülle der Gnade, die ja an verschiedenen Stellen in der Schrift beschrieben wird, ja, Römer 5, Vers 17 zum Beispiel, diejenigen, die Gabe der Gerechtigkeit, also das Geschenk, dass du gerecht bist, empfangen und die Überschwänglichkeit der Gnade, die sollen im Leben herrschen oder befähigt sein, Leben zu gestalten. Durch diese Erfahrung der Gnade. So, Gnade ist wirklich, das sage ich immer wieder gerne, wie so ein weites Feld, wie ein weites Land, was Gott dir anbietet, dass du es entdecken darfst. Voller Segnungen. Voller Segnungen nicht nur für dich, sondern für dich und für andere. Durch dich. Und irgendwie steckt ein Geheimnis dahinter, dass wenn wir lernen, diesen Lebensstil zu entwickeln, wie er hier beschrieben wird, Saat und Ernte und frei sein im Geben und bewusst geben, weil ich verstehe, dadurch bringe ich Veränderung in das Leben von Menschen. Nicht nur in mein Leben, ich bringe dadurch Veränderung in das Leben von Menschen. Ich bringe Veränderung in eine Kultur hinein. Überleg mal, wenn du das mal, dieses Prinzip auf verschiedene Situationen anwendest, was da alles drinsteckt, was für ein Potenzial da drin steckt, Dinge zu verändern. Und alles hängt mit dieser Gnade. Und er sagt, irgendwie ist es so, dass wenn du diesen Lebensstil lernst, hat Gott die Macht, mit all seiner Gnade dich zu überschütten. Überfließend heißt es tatsächlich. Selbe Wort, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt. Und das in überfließender Fülle. Es gibt mehr. Egal, was du erlebst, egal, wie toll es ist, es gibt immer mehr. Und soll ich dir noch mal was sagen? Ich habe mal von einem klugen Lehrer einen tollen Spruch gehört. Wir sind ja gerne zufrieden mit guten Dingen. Aber weißt du, das Problem ist mit den guten Dingen? Die guten Dinge sind oft die Feinde für die besseren Dinge. Das Gute ist der größte Feind des Besten. Und immer wieder offen zu sein. Auf der einen Seite dankbar, wertschätzend, ich rede nicht von Unzufriedenheit im Sinne von Jammern und Klagen, wie schlecht alles ist und deswegen brauche ich mehr, sondern ich rede von einer Haltung, die dankbar ist, die wertschätzend unterwegs ist und sagt, ja, es ist gut und trotzdem, es gibt mehr. Saat und Ernte. Hier wird etwas freigesetzt. Übrigens ist das so eine ähnliche Erfahrung, die der Paulus macht in seinem ganzen Leben. Diese Gnade, diese Erfahrung der Gnade hat offensichtlich sein Leben sehr stark verändert. Er sagt ja, zum Beispiel hier auch im Korintherbrief, 1. Korintherbrief, durch die Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade ist mir gegenüber nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade, die in mir ist. Das heißt, da ist eine Dimension der Erfahrung von Gnade, die etwas verändert, die ein Potenzial, was da ist, freisetzt. Ein Potenzial, was vor deiner Nase ist und du kannst in Armut sein, Armut ist ja etwas, was im Kopf stattfindet, du kannst in diesem Mangeldenken, lass uns mal so rum sagen, hängen, der Segen ist vor dir, aber er will freigesetzt werden. Und es braucht diese Haltung oder dieses Verständnis, die Gnade. Die Gnade ist etwas, was mich befähigt, was meinen Horizont erweitert, was mich über meine normalen Möglichkeiten hinausbringt. So, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr sogar noch auf verschiedene Art und Weise Gutes tun könnt. Jetzt läuft es ja im Leben nicht immer so glatt. Und wie gehen wir mit solchen Situationen um, wenn es dann nicht so glatt läuft? Und ich möchte etwas voranstellen, bevor ich da in dieses Beispiel hineingehe. Es gibt ein wunderbares Beispiel im Neuen Testament, was denn so alles passieren kann. Und werde gleich darauf eingehen. Erst nochmal so drei Phasen. Wir reden ja ganz viel von Beziehung mit Gott. Immer wieder. Es geht immer wieder um Beziehung mit Gott. Ja, und wir sagen, das ist eigentlich das, worum es alles geht. Lass uns doch gerade nochmal ein bisschen drüber nachdenken, was heißt denn? Es gibt nämlich so verschiedene Ebenen in der Beziehung mit Gott. Ich möchte sogar mal behaupten, ich sage jetzt einfach mal, es gibt so drei Phasen in der Beziehung mit Gott. Die erste Phase ist so die Phase der Versöhnung. Du kommst zu Gott, du machst eine Erfahrung mit Gott und du merkst, boah, Gott ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und das ist eine Phase, wo Gott dein Herz berührt und jetzt kommt es wieder, jetzt braucht es wieder deine Entscheidung, dich auf dieses Angebot Gottes einzulassen. Und in dem Moment, wenn du dich darauf einlässt, öffnet sich etwas für dich, ein Raum der Begegnung mit Gott. Und das nennt die Bibel übrigens den Raum der Gnade. Das ist ein Raum, wo eine intensive Verbindung zwischen deinem Herzen und dem Herzen Gottes entsteht. Und durch diese Verbindung mit deinem Herzen und dem Herzen Gottes kommst du zur Ruhe, entsteht Heilung, entsteht Neuausrichtung, du wirst innerlich aufgeräumter, sortierter, klarer, da passiert einfach was. Und in dem Moment, wo du so connected bist, so verbunden bist mit Gott, öffnet sich der Raum für dich, Gott kennenzulernen, wer er ist. Plötzlich werden solche Begriffe wie Gott ist gut, Güte Gottes, die fangen an zu leben. Du fängst an, das zu verstehen, was damit gemeint ist. Ja, der Psalmist David sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Ja, das war nicht ein theologischer Begriff, das war jetzt nicht ein Konzept, was er gedacht hat und geglaubt hat, sondern das war eine Erfahrung, die er tief im Herzen gemacht hat. Er hat was geschmeckt und er hat es so tief geschmeckt, dass er gesagt hat, ey Leute, schmeckt doch mal, wie gut Gott ist. Ja, das ist diese Phase des Entdeckens und Kennenlernens und wo du merkst, boah, das ist einfach abgefahren, das ist so ganz anders, als ich gedacht habe. Und wenn du durch diese Phasen läufst, Versöhnung mit Gott, Versöhnung auch von diesen wie soll ich mal sagen, diese kleinen Auflehnungen, die so manchmal in unserem Herzen sind, so diese Grolle und dieser Zorn und Wut, der da manchmal auch ist, diese Enttäuschungen. Ja, wenn du so in diese Versöhnung mit Gott kommst, entdeckst, wie Gott ist, schmecken, kennenlernen. Dadurch geschieht Veränderung im Leben. Und du lernst, Veränderung zu leben. Ja, du lernst, Veränderung zu leben. So, das ist kennzeichnet eigentlich diesen Wachstumsprozess, diese Stufen. Und dann gibt es noch etwas, was die Bibel gerne ab und zu mal so heraushebt. Und das nennt sich Umkehr. Das krassere Wort ist Buße. Ja, Buße, das ist immer, wenn du eine Strafe bekommst. Ja, war neulich in der Schweiz unterwegs, war nicht 4 Kilometer zu schnell, geblitzt, schönes Foto, war, ich habe es aber nicht gesehen, bei den Schweizern gibt es das nicht, ne? Das gibt es nur bei uns. Bei den Schweizern musst du das extra beantragen, wenn du das Foto sehen willst. Ja, ja, die wissen schon. Und was musste ich bezahlen? 37 Euro Bußgeld, krass, ne? Ja, 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 ja. Einen Augenblick nicht aufgepasst. Buße. Okay, Buße, so kann man es sehen, so wird es auch oft gesehen. Aber der eigentliche Gedanke ist ja umkehren. Das griechische Wort bedeutet eigentlich wörtlich sogar anders denken. Umkehren, im Denken. Und umkehren muss ich immer dann, wenn ich merke, dass mein Denken und mein Fühlen nicht verwurzelt ist in der Liebe. Immer wenn ich merke, dass mein Denken und Fühlen verwurzelt ist in Angst, motiviert ist von Mangeldenken, immer dann muss ich umkehren, wenn ich es merke. Und dazu dient aber diese Phasen der Begegnung mit Gott, Versöhnung, Heilen, Entdecken, Kennenlernen, dass ich plötzlich merke, boah, mein Denken hängt voll im Mangeldenken. Mein Denken hängt voll in der Angst. Und das ist dann der Moment, wenn ich wach werde von diesen Begegnungen mit Gott, dass ich merke, oh, jetzt gilt es, eine Entscheidung zu treffen, umzukehren, anders zu denken, zu sagen, okay, Gott, ich habe Angst. Einfach bekennen. Ja. Oder wie der eine sagt, der zu Jesus kommt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist okay, aber der hat sich aufgemacht, verstehst du? Der steht dazu, er weiß, ja, Herr, tut mir leid, ich merke diesen Unglauben in meinem Herzen, aber ich will glauben, ich habe mich ausgerichtet, dir zu begegnen. Und Gott ist so cool, Gott ist so herzlich und er kommt und hilft dir, solange du dich entscheidest, dich darauf einzulassen. Es braucht immer wieder diese Entscheidung zur Umkehr. Ja? Und der nächste Punkt dabei, der da wichtig ist zu verstehen, ist, wenn ich jetzt so dieses Prinzip sage, Saat und Ernte. Ja? Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Dann hast du ja ein Konzept im Kopf. Das kann jeder verstehen. Ist ja nicht schwer. Ja? Ist ja ganz logisch. Ich meine, wenn ich eine Kartoffel setze, dann kommt, egal, ich weiß nicht, wie viele Kartoffeln da so drankommen, vielleicht 3, 4, 5, vielleicht auch ein paar mehr, wenn es ultra fruchtbarer Boden ist. Aber wenn ich 10 Kartoffeln sähe, dann habe ich natürlich viel mehr. Ist ja logisch. Ist ein Konzept, was jeder verstehen kann. Aber hier ist ein Problem. Nämlich, wir sind oft einfach nur konzeptgläubig. Wir glauben die Konzepte und versuchen, diese Konzepte dann zu leben. Und dann kommen wir ins Stolpern. Dann wird es stressig. Und dann merken wir, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Und dann erneuern wir das Konzept. Aber was wir eigentlich brauchen, ist diese Begegnung mit Gott, wo Heilung stattfindet, Versöhnung und Heilung, wo ich wieder was entdecke vom Herzen Gottes. Und dann ist mein Herz für etwas anderes offen, nämlich Wahrheit. Es gibt einen Unterschied, ob ich einfach nur das Konzept verstehe oder ob ich die Wahrheit erkenne. Wenn ich nämlich die Wahrheit erkenne, könnt ihr nachlesen, Johannes Kapitel 8, Vers 32, 33 so rum, sagte Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen und diese Wahrheit, die ihr erkennt, die wird euch verändern. Das heißt, Wahrheit erkennen ist so ungefähr wie Wenn plötzlich jemand das Licht anmacht und du siehst in die Tiefe des Raumes, wo du vorher nur vielleicht ein ganz bisschen was gesehen hast, aber plötzlich ist der Raum hell und du merkst, oh, wow, cool. Wenn du eine Offenbarung bekommst über die Güte Gottes, über die Liebe Gottes, das ist auch ein Konzept. Das hast du erstmal im Kopf, das kannst du mit dem Verstand verstehen. Aber wenn dieses Moment der Offenbarung kommt, dann sagst du einfach nur noch, wow, Liebe Gottes, wow, das muss man schmecken, das muss man erfahren. Das ist der Hammer, genau, das versteht sogar er schon. Cool, dankeschön, das ist Ermutigung. Ja. Und das Entscheidende dabei ist, dass du die Kraft von dieser Wahrheit in deinem Herzen spüren kannst. Das ist das Entscheidende. Du spürst die Kraft dieser Wahrheit. Und jetzt muss Folgendes dazukommen. Wenn du jetzt einen Glaubensschritt machst, aus dieser Erfahrung heraus, dann geschieht etwas in deinem Leben. Dann geschieht Veränderung. Wenn du nur stehen bleibst bei diesem Wow, keinen Schritt tust, dann wird die Kraft dieser Wahrheit wieder verpuffen. Die Bibel nennt sowas, Glaube ohne Werke ist tot, bringt keine Frucht. Sieh, das heißt, dass wenn Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen. Diese Wahrheit wird Kraft in eurem Herzen entfalten und euer Herz verändern, wenn du dann Glaubensschritte, Aktionen, Handlungen tust. So, ganz praktisch, wenn du jetzt merkst, okay, unser Text, können wir ja gerade nochmal, warte mal, gehe ich nochmal zurück, ja, wenn du unseren Text hier siehst, so, jetzt überleg dir vielleicht, wenn dir in meinem Wort bleibt, nimm dir doch einfach mal vor, die ganze Woche wirst du dich mit diesem Text beschäftigen. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeden Tag. Einfach mal dir 10 Minuten Zeit nehmen, darüber nachzudenken, zu brüten, das in deinem Herzen zu bewegen, hin und her zu bewegen. Mal dahin, was bedeutet das, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für mich vielleicht heute? Und es so lange bewegst, bis du merkst, boah, da kommt Kraft. Das ist wie so, weißt du, wie ein gutes Brot kauen. Ich meine, ein gutes Brot. Das funktioniert nicht mehr mit jedem Brot. Aber wenn du ein gutes Brot kaust, und je länger du es kaust, desto mehr merkst du, es fängt an süß zu schmecken. Kennst du das? Ja, mit Fast Food funktioniert es leider nicht. Ja, aber so ist das mit dieser Wahrheit. Fang mal an, da drauf rumzukauen, so lange, bis du merkst, und hör nicht auf, so lange, bis du merkst, da fängt was an, sich in meinem Herzen zu regen. Da entfaltet sich Kraft. Ja, das strahlt was aus. Und dann überleg dir einen Schritt, einen Glaubensschritt. Und dann sagst du, okay, was kann ich heute an diesem Tag säen? Heute. Wem will ich Aufmerksamkeit schenken? Wem will ich vielleicht muss ich irgendwo was loslassen. Wem muss ich irgendwas vergeben? Wo kann ich was geben? Vielleicht auch Geld geben. Vielleicht einfach mal die 2 Euro in der Parkuhr drin lassen. Der Nächste wird sich freuen. Ja? Oder wenn du das nächste Mal irgendwo Kaffee trinken gehst, überleg dir mal, was du da für ein Trinkgeld gibst. Vielleicht gerade so aufrunden, so von auf den nächsten Euro. Oder vielleicht mal wirklich sagst, wo du sagst, nee, ich möchte jetzt wirklich mal von Herzen hier geben, so, dass es wirklich bedeutsam ist, dass diese Person, diese Bedienung sich daran erinnert, wenn ich das nächste Mal wiederkomme. Oh, das war doch der mir so ein dickes Trinkgeld gegeben hat. Der kann wiederkommen. Und er wird immer einen Platz kriegen. Ich garantiere dir, du wirst immer einen Platz kriegen, egal wie voll das Lokal ist. Die sorgen nämlich dafür. Es geht, ja, verstehst du, es geht darum, praktisch zu werden. Und ich will gern schnell, ganz schnell, ich beeile mich, okay? Ganz schnell ein praktisches Beispiel, eine praktische Geschichte aus der Bibel. Moment, warte mal, ich muss mal meine Bibel aufschlagen. So. Was? Was lacht ihr? Ich will mitlachen. Ah. Ja, macht ihr das nicht? Ich muss mein iPad aufschlagen. Also, was für eine Geschichte ist das? Eine Geschichte von den Jüngern natürlich, ne? Klar. Und die Jünger, und es ist nach der Kreuzigung. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Vers 13. An demselben Tag wanderten zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs redeten sie über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie aber miteinander sprachen und nachdachten, kam Jesus und ging zu ihnen. Aber sie waren mit Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Hey, Jungs, worüber unterhaltet ihr euch? Fragte sie Jesus. Die Jünger blieben traurig stehen. Und verwundert bemerkte der eine und sagte, ich glaube, du bist der Einzige hier in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen in den letzten Tagen hier gehört hat. Was ist denn geschehen, Leute? Wollte Jesus wissen. Na Mensch, hast du nichts von Jesus gehört? Dem Mann aus Nazareth? Antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen Worten und Taten erkennen. Aber unsere hohen Priester, die führenden Männer des Volkes, die haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter für Israel ist und uns befreit. Das war vor 3 Tagen. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehörten. Schon bei Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber der Leichnam von Jesus, der war nicht mehr da. Die Frauen erzählten ihnen, sein Engel erschienen. Die sagten, Jesus lebt. Und einige von uns sind gleich zum Grab gerannt und tatsächlich, es war leer. Wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, Mensch, wie wenig versteht ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten gesagt haben? Und dann heißt es weiter, Jesus erklärte ihnen anhand der Heiligen Schrift, was in den Büchern Mose von Anfang bis zu den Propheten geschrieben stand. Dann heißt es weiter, inzwischen waren sie vor Emmaus und Jesus tat so, als wollte er weitergehen. Deshalb bedrängten ihn die Jünger und sagten, bleib doch über Nacht bei uns, es wird ja schon dunkel. So gingen sie ins Haus und als sie sich zum Essen niedergelassen hatten, nahm Jesus das Brot, dankte dafür, teilte es in Stücke und gab es ihnen. Und plötzlich erkannten sie ihn. Doch er verschwand vor ihren Augen. Wow. Kannst du die Intensität von dieser Geschichte spüren? Ich krieg da Gänsehaut. Was war passiert? Die Jünger waren enttäuscht. Ich bin über diesen Satz gestolpert im Vers 16, da heißt es, aber sie waren mit Blindheit geschlagen. In anderen Übersetzungen, doch es war, als würden ihre Augen zugehalten werden. Und sie erkannten ihn nicht. Und in einer anderen Übersetzung stand tatsächlich, Gott habe ihnen die Augen zugehalten, dass sie das nicht erkennen. Und dann habe ich, wenn ich sowas sehe, dann muss ich natürlich, ich will es immer dann genau wissen. Ich denke, nee, das, also Moment mal, hat jetzt wirklich Gott denen die Augen zugehalten, dass die das nicht verstanden haben? Und dann habe ich natürlich mit meinen halbwegs beschränkten Griechischkenntnissen geguckt, was steht denn da wirklich jetzt im Griechischen? Und tatsächlich steht da nichts von Gott. Steht tatsächlich einfach nur, ihnen wurden die Augen gehalten. Wovon denn? Von wem? Soll ich es dir verraten? Von ihrer Enttäuschung. von ihrer Enttäuschung. Wenn du letzte Woche da warst, vielleicht erinnerst du dich an die neun Feinde des Herzens. Der Feind Enttäuschung hat ihre Herzen verschlossen gehalten, dass sie Jesus nicht erkennen konnten. Und dann erzählen sie ja von Jesus. Was machen sie? Sie erzählen Jesus ihre Version von Jesus. Ihr Verständnis und ihre Version, ihr Gottesbild erklären sie dem Jesus. Und dann kommt Jesus und was macht er? Er erklärt ihnen Jesus vom Wort Gottes. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr Wahrheit erkennen. Und sie haben Wahrheit erkannt und haben ihn erkannt. Und später sagen sie, als wir unterwegs waren, brannte nicht sein Wort in unseren Herzen? Das war die Kraft der Wahrheit. Das war die Kraft der Wahrheit. Und sie hatten auch eine Glaubensaktion. Sie haben nämlich Jesus festgehalten. Sie haben gesagt, ey Jesus, geh nicht weiter. Komm, bleib uns, bei uns. Das war ihre Glaubensaktion. Während er schon redete, brannte das Wort, die Wahrheit berührte ihre Herzen. Dann kam ein kleiner Glaubensschritt. Es war ein kleiner, zugegeben, aber es war ein Glaubensschritt. Es war eine Entscheidung, Jesus einzuladen, festzuhalten, dran zu bleiben. Und dann spürten sie, wie die Wahrheit in ihren Herzen sich entfaltete und ihre Herzen veränderte. Und ich möchte dich einladen. Nimm dir diesen Text aus dem Korintherbrief. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Und meditiere einfach mal eine ganze Woche darüber nach. Warte mal, guck mal, ich sag's dir nochmal, falls du es vergessen hast. 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6 und bis 8. Vielleicht bleibst du nur bei dem ersten Satz hängen. Mir geht's manchmal so. Vielleicht bleibst du bei dem nächsten Satz hängen. Jeder soll sich entscheiden, wie viel er geben möchte. Und dann überleg dir, mach das mal die ganze Woche. Kauen morgens, vielleicht nochmal zwischendurch am Tag. Und was ganz cool ist, so abends vorm Schlafen gehen. Nein, machst du mal die Serie ein bisschen früher aus, okay? Oder was auch immer du so machst, vor welcher Kiste du so hängst, in welchen Bildschirm du reinglotzt, was du halt genießt. Und nimmst dir nochmal so ein bisschen Zeit vorm Einschlafen. Denkst nochmal über diesen Text nach. Und spür hinein in diesen Text. Denk drüber nach. Und am nächsten Morgen wieder. Wer sparsam sät, wird sparsam ernten. Lebensstil. Denk über diese Predigt nach. Und dann denk daran, übe dich nur Tag für Tag und du wirst sehen, was es für dich vermag. Es ist ein Training. Und denk daran, und dann, wenn du spürst, wenn du merkst, diese Kraft der Wahrheit berührt dein Herz, dann triff Entscheidungen. Was mache ich heute? Wo sähe ich? Wo gebe ich? Was entscheide ich, mich heute zu geben? Vielleicht denkst du sogar schon mal heute nach über die ganze Woche und überlegst, okay, diese Woche passieren diese und diese Dinge. Da sind folgende Termine, die auf mich zukommen. Ich habe folgende Verabredungen. Und dann überleg jetzt schon mal, was möchte ich gerne geben? Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass hier ungeheuer viel Kraft drin steckt. Kraft, Dinge zu verändern in deinem Leben, dass du erfüllter wirst, zufriedener wirst, glücklicher wirst und wirklich diese Freude am Herrn auch ausstrahlen wirst. Und wenn wir das als Gemeinschaft, wie so ein Kraftfeld, was da so entsteht, wo wir merken, wow, wir als Gemeinschaft, also ein starkes Wir, wir säen, wir ernten und wir verändern etwas in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, in unserem Umfeld. Egal, ob das auf dem Campus, auf der Uni ist, ob das in der Fabrik, in der Firma ist, ob das in den Familien ist. Ich glaube an Veränderung durch die Kraft Gottes. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Herzen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns so wie den Emmaus-Jüngern. Wir stecken fest in Enttäuschungen. Und aus der Enttäuschung ist schon Ärger geworden, Bitterkeit.
Wut,
Zorn. Gott, wir halten dir jetzt unsere Herzen hin. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Und dass du ganz bewusst für dich, vielleicht sogar unterstützt durch eine Geste, ganz bewusst Gott sagst: Gott, ich halte dir mein Herz hin. Sende dein Licht. Sende deine Wahrheit. Mach du das Licht an in Bezug auf diese Wahrheit, die ich hier heute Morgen gehört habe. Zeig mir, wo ich zurückhalte, wo ich blockiere, wo ich nicht frei bin, zu säen, zu geben, wo ich berechnend bin. Und zeig mir, was mein nächster Schritt ist. Hilf mir, umzukehren, wo meine Gedanken nicht in Liebe verwurzelt sind. Hilf mir, umzukehren, wo meine Gedanken in Angst und Sorge verwurzelt sind. Kalkulierend, berechnend, auf Sicherheit bedacht, statt im Vertrauen verwurzelt. Danke, Jesus. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, darf ich dich ermutigen, mach einen Schritt innerlich, einen Glaubensschritt. Du kannst sagen, ja, ich glaube, aber Glaube ohne Werke ist tot. Es braucht das Bekenntnis. Braucht ein klares Bekenntnis, ja Gott, ich öffne mein Herz dir. Dann sprich diese Worte, sag zu Gott, sag zu Jesus, Jesus, ich komme zu dir, ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein Kind sein und du sollst mein Gott sein. Ganz einfach, sprich diese Worte. Und ich greife tatsächlich auch nochmal diesen Gedanken auf, wenn du heute Morgen hier bist, und das Thema Taufe schiebst du schon lange vor dir her. Und du merkst, ey, heute ist der Tag. Heute ist der Tag, Entscheidungen zu treffen, Glaubensschritte zu tun, um wieder ein Stück in diese Veränderung hineinzukommen, weiterzuwachsen. Dann komm um halb eins hier an die Tür, wo wir uns treffen werden. Komm mit dazu. Am 20. ist die Taufe für dich. Gott segne dich.